Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Podcast hören ist eine haarige Angelegenheit. Meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Total beglubbt. Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zum neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklubbt. Und die Länderspielpause neigt sich dem Ende und damit ist natürlich auch der nächste Gegner vor der Brust des 1. FC Nürnberg. Und der heißt Holstein Kiel und ist die Überraschungsmannschaft der 2. Bundesliga. Und dazu habe ich mir natürlich wieder einen Kieler Fan eingeladen oder wieder einen Fan des gegnerischen Vereins, in dem Fall Kiel. Und das ist Pieke von 1912 FM. Hallo.
Moin. Guten Tag.
Ja, ich habe es gerade schon angesprochen, Überraschungsmannschaft der 2. Bundesliga. Ich denke, die wenigsten haben Holstein Kiel vor dem 14. Spieltag auf Platz 2 mit nur einem Punkt Rückstand auf die Tabellenspitze gesehen.
Das glaube ich auch, ja.
Ja, wie war denn die Erwartungshaltung nach dem Aufstieg? Ihr seid ja am Ende ja doch relativ souverän aufgestiegen, aber musstet doch eine gehörige Aufholjagd dahinlegen, nachdem die Saison so ein bisschen im Mittelfeld in der 3. Liga lange Zeit vonstatten ging, aber dann am Ende ja doch noch der rapide ja Anschluss nach oben gelang und dann letzten Endes ja doch der Aufstieg auch mit einigen Punkten Vorsprung. Wie war denn die Erwartungshaltung in Kiel vor dieser Zweitligasaison?
Das ist schwierig, also weil vor der Saison, also vor der 3. Liga-Saison hat ja auch niemand groß mit dem Aufstieg in der Saison gerechnet. Danach hat das dann ja doch geklappt und ja, dadurch, dass wir die letzten Spiele in der 3. Liga ja, wie du sagtest, wirklich auch überzeugt haben und dann auch relativ souverän aufgestiegen sind, war die Euphorie natürlich riesig. Es war aber auch so, dass uns allen eigentlich klar war, dass es gegen den Abstieg geht. Es gab natürlich auch so, wenn man optimistisch war, hat man gesagt, dass wir nichts unbedingt mit dem Abstieg zu tun haben, sondern eher so unteres Mittelfeld, wenn es richtig gut läuft, Mittelfeld. Denn wir haben halt auch in der 3. Liga schon echt guten Fußball gespielt und als dann klar war, dass der Kader auch relativ gut zusammenbleibt, ja, haben auch schon manche gesagt, so ja, das könnte denn doch eine Saison sein, bei der man jetzt nicht zwangsweise unter den letzten 3 landet, sondern vielleicht irgendwo zwischen 12 und 14 irgendwie sich einpendelt. Und damit wären wir, glaube ich, alle mehr als zufrieden gewesen. Und ja, dass es denn so nach oben geht, damit hat dir, glaube ich, keiner gerechnet. Also wie gesagt, das Ziel war von vornherein Klassenerhalt. Ich glaube, das war auch bei jedem Fan so. Und ja, dass das denn so gut läuft, kommt auf jeden Fall sehr überraschend.
Ja, du hast es angesprochen, der Kader blieb relativ gut zusammen. Es gab insgesamt dann, glaube ich, 14 Neuzugänge, auch wenn das jetzt nach großem Umbruch klingt. Aber es gab vor allen Dingen nicht so ganz, ganz viele Abgänge, 8 Stück. Dabei waren dann aber eben auch so manche Laien, die zu Ende gingen dabei. Es war ein Karriereende dabei. Insofern, es war letzten Endes schon so, dass die Mannschaft, die den Aufstieg geschafft hat, letzten Endes zusammengeblieben ist.
Genau, bei den 14 Zugängen waren halt auch viele Laien, die wiederkamen und direkt wieder gegangen sind, zum Beispiel. Unter anderem halt Finn Wöllmann, René Guda und auch Tamu Harder, der ist dann halt nach der Leihe direkt wieder gegangen. Und Spieler wie Asemi und Duksch und Lenz, die man auch schon letzte Saison quasi ausgeliehen hatte, die galten quasi ja wieder als Zugang, da man die Leihe verlängert hat. So richtige ernstzunehmende Transfers, wo man sagt, die sind von vornherein seit Saisonbeginn quasi Neuzugänge, sind halt irgendwie so 4, 5, 6, wenn es hochkommt. Und auch da, also zum Beispiel das erste Spiel in der 2. Bundesliga stand kein Neuzugang in der Startelf. Und das war einerseits auch für uns überraschend, weil man schon gedacht hat, dass gerade ein Spieler wie zum Beispiel David Kinzombi direkt in der Startelf steht. War dann nicht der Fall und das war im Endeffekt aber genau der richtige Weg und hat sich dann ja auch bezahlt gemacht.
Jetzt ist es so, dass Holstein Kiel wie so ein klassischer Aufsteiger dann trotzdem erstmal daherkam, wenn man dann so die Marktwerte anguckt, ist es tatsächlich noch der höchste von allen drei Aufsteigern, aber es ist jetzt nichts irgendwie, wo man sagt, okay, das sind Marktwerte, die da unbedingt um den Aufstieg mitspielen. Also der Marktwert aktuell laut Transfermarkt.de sind 10,93 Millionen und damit weniger als halb so viel wie der von Union Berlin oder vom FC Ingolstadt, die da an der Spitze drohen. Nichtsdestotrotz findet man jetzt vielleicht auch eben beeinflusst von dieser überraschenden Saison, gerade in der Kicker-Topspielerliste natürlich reihenweise Holstein-Spieler. Ganz vorneweg Dominik Drexler. Was für mich so ein bisschen überraschend ist, ist, dass ihr nicht nur zu Hause oder auswärts, was ja lustigerweise Duisburg aktuell schafft, nur auswärts zu punkten, sondern dass ihr das konstant tatsächlich sowohl zu Hause als auch auswärts sehr, sehr gut schafft, da beide Male sehr weit oben steht. Ist das was, wofür Kiel ja vielleicht auch schon in der letzten Saison bekannt war, dass sie nicht nur heimstark sind, sondern eben auch auswärts ihr Spiel durchbringen?
Genau, also das war gegen Ende letzter Saison schon da, unsere Stärke. Also es war ja so, dass die Saison in der dritten Liga durchwachsen begonnen hat. Also mal gewonnen, mal verloren, hier und da. Und der Tiefpunkt war dann wirklich ein Auswärtsspiel in Osnabrück, welches wir, glaube ich, sogar 3-0 oder so verloren haben. Und ja, das war dann wirklich so ein Tiefpunkt. Alle waren am Boden und da hat sich dann die Mannschaft wirklich von sich aus ohne Trainer, ohne Verantwortliche zusammengesetzt, ein Gespräch gesucht. Die Mannschaft hat sich ausgesprochen und nach dem Spiel haben wir kein Spiel mehr in der Saison verloren und sind dadurch dann halt aufgestiegen. Und ja, da war es dann halt auch schon so. Eigentlich egal, ob auswärts oder zu Hause, haben wir gepunktet. Und ja, dass das jetzt in der zweiten Liga so weitergeht, wie gesagt, umso verrückter. Also wir haben ja immer gesagt, so wenn du zu Hause mal gewinnst, ist es gut und auswärts ist schon unentschieden eigentlich echt in Ordnung, gerade als Aufsteiger. Aber ja, damit geben sich die Spieler bisher nicht zufrieden und sammeln fleißig die 3 Punkte, egal wo.
Genug über die Vergangenheit geredet, lass uns in die aktuelle Saison reingehen. Es ging ja erstmal so ein bisschen los, wie man es dann vielleicht doch erwarten konnte. Es gab ein Unentschieden gegen Sandhausen, dann folgte eine völlig verrückte Partie gegen Union Berlin. aber ab dem Zeitpunkt lief es dann eben. Waren das einfach so die Startschwierigkeiten, sich erstmal an die zweite Liga anpassen zu müssen?
Ja, also auf jeden Fall. Man hat gerade in unserer Defensive gesehen gegen Sandhausen und gegen Union, dass zweite Liga nochmal ein ganz anderer Schnack ist und dass einige Spieler, die in der dritten Liga bei uns wirklich ein Fels in der Brandung in der Defensive war, die kamen überhaupt nicht damit zurecht so. Und das hat man denn so gesehen, nach dem Union-Spiel kam das so ein bisschen wieder besser. Gut, Union, wie gesagt, das war ja wirklich, wie du sagtest, ein ganz, ganz verrücktes Spiel, wo beide Defensive sich quasi abgemeldet haben. Dann kam das Pokalspiel gegen Braunschweig. Das war wirklich ein offener Schlagabtausch mit dem glücklicheren Ende für uns. Und dann kam halt in der Liga mit Fürth ein ja doch dankbarer Gegner halt. Und ja, an diesen beiden Siegen im Pokal und dann gegen Fürth hat man sich halt wirklich hochgezogen. Und man muss ja wirklich sagen, so richtig top steht unsere Defensive immer noch nicht. Also wir spielen selten zu null. Da muss man halt wirklich sagen, macht unsere Offensive das halt einfach gut, weil die sagt halt, ja gut, wie gegen Heidenheim, wenn wir halt 3 Tore kassieren, dann schießen wir halt 5. Darum, so richtig defensiv könnte es sogar noch besser laufen, aber man hat schon extrem gemerkt, dass die Spieler sich an die zweite Liga dann doch gewinnen mussten, weil da wird jeder Fehlpass und so jede Unachtsamkeit wirklich bestraft.
Ja, du sprichst es an, die beste Offensive der Liga, 32 Tore in 13 Spielen geschossen, das ist natürlich ein Pfund, sicherlich auch eine unglaubliche Waffe, weil ihr sehr flexibel aufgestellt seid. Marvin Ducksch führt ja aktuell die Torschützenliste an, 10 Tore in 13 Spielen, auf Platz 3, da folgt eben schon Dominik Drexler mit 7 Toren und dann geht's ja eigentlich auch direkt noch weiter, was die Scorer angeht. Leverenz hat mittlerweile, glaube ich, auch 9 Scorerpunkte, 5 Assists, 4 Tore. Kingsley Schindler auch 7 Scorerpunkte schon. Also das ist so ein Gesamtpaket, das da vorne die Leistung bringt und nicht nur ein einzelner Spieler, wie es zwischenzeitlich eben in Nürnberg beispielsweise der Fall war.
Genau, das ist halt tatsächlich bei uns wirklich ein riesen Pluspunkt. Also dass selbst wenn in der Offensive mal ein guter Spieler ja, ausfällt oder mal wirklich einen Rabentag hat und nichts trifft. Also Dux hatte auch schon 2-3 Spiele, muss man wirklich sagen, er hatte irgendwie 3 Spiele in Folge, wo er kein Tor geschossen hat. Und da dachte ich auch schon so, naja, jetzt muss er langsam mal wieder, damit es so nicht in seinem Kopf irgendwie sich festsetzt. Aber dann, ja, dann kommt halt ein Leverenz oder ein Schindler oder ein Drexler oder dann halt auch mal ein Mühling, der dann doch ein Tor schießt. Und das ist halt gerade echt unser Vorteil. Also selbst wenn irgendjemand Ladehemmung hat, irgendwer macht das Ding dann schon irgendwie rein.
Interessant ist ja, wenn man auf die Tabelle blickt und schaut, wen ihr schon bespielt habt, dass ihr eben Fortuna Düsseldorf, die vor euch stehen, noch nicht hattet, dass ihr Nürnberg und Ingolstadt noch nicht hattet, die dann auf Platz 4 und 5 kommen. Wie groß war der Vorteil, dass der Spielplan euch so ein bisschen wohlgesonnen war? Du hattest Fürth angesprochen, danach kam Regensburg, Kaiserslautern, die ja immer noch nicht in die Saison gefunden haben. Also die ersten Spiele dann eben auch gegen Gegner, wo es vielleicht als Aufsteiger auch leichter ist, mal was mitzunehmen.
Genau, also die härtesten Brocken kommen jetzt, glaube ich, noch mit, wie du sagst, Düsseldorf, Nürnberg, Ingolstadt. Das wird, glaube ich, nochmal ein richtiges Kräftemessen. Allerdings zum Beispiel Bielefeld, die waren, als wir gegen die gespielt haben, auch Vierter oder Fünfter, da haben wir gewonnen. Also klar, das kam uns natürlich ein bisschen entgegen. Man konnte sich ja logischerweise durch jeden Sieg, durch jede Punkte steigert das Selbstbewusstsein und die Mannschaft fügt sich immer mehr zusammen. Klar war das natürlich ein netter Vorteil für uns. Aber wie man auch gesehen hat, zum Beispiel gegen Pauli haben wir verloren, direkt mit einem 3-0 geantwortet, womit man auch einfach nicht gerechnet hat, weil irgendwie als Kieler war es immer so, man denkt immer so, okay, irgendwann kommt halt auch diese Niederlage, was ja auch überhaupt kein Beinbruch ist. Ich meine, wir sind Aufsteiger, natürlich verlieren wir. Aber die Mannschaft hat halt trotzdem sofort wieder positiv geantwortet und hat sich nicht in diesen Negativstrudel hineinziehen lassen. Klar, wenn wir jetzt alle 3 Topspiele zum Beispiel verlieren, im Endeffekt bin ich dann auch immer noch mehr als glücklich über den Saisonverlauf, kann natürlich passieren. Aber ja, ich glaube, leicht wird das trotzdem nicht für den Gegner.
Ja, davon ist auszugehen. Dafür spricht auf jeden Fall die Leistung aus der bisherigen Saison. Wie groß ist die Euphorie, die sich mittlerweile um den Verein aufgebaut hat? Gibt es da so leise Hoffnungen, dass es eben vielleicht doch so einen Durchmarsch gibt, wie man den in den letzten Jahren ja beispielsweise bei Darmstadt mal gesehen hat?
Ah, schwieriges Thema. Also der Verein sagt natürlich nein. Also man denkt von Spiel zu Spiel. Das ist so diese Standardaussage, die gerade immer fällt. Als Fan lässt sich es, glaube ich, nicht vermeiden, dass man irgendwie dann doch so ein bisschen mal denkt, so okay, was passiert eigentlich, wenn wir wirklich aufsteigen? Aber so richtig an den Gedanken gewöhnen möchte man sich, glaube ich, nicht. Vor allen Dingen, da ich zumindest und auch meine Podcast-Kollegen die zweite Liga doch um einiges attraktiver finden als die erste Liga. Klar, nicht finanziell und vom Medienumfang und so, aber von den Mannschaften ist doch in der ersten Liga nicht mehr so viel spannende Vereine bei. Und deswegen, im Endeffekt, ist mir das relativ egal, solange wir nicht noch absteigen, was aber, glaube ich, nicht mehr passieren wird. Aber ja, also man kommt um den Gedanken nicht rum, wenn man nach 13 Spielen Zweiter ist, mit 4 Punkten Vorsprung auf den Dritten. Das ist ganz klar, aber ja, davon jetzt träumen oder sich das wünschen, glaube ich, ja, würde ich sagen, ist nicht unbedingt der Fall, ne.
Also ich kann ja auch als jemand, der die erste Liga mit eben solchen Vereinen erlebt hat, auch sagen, es macht nicht so super viel Spaß, wenn du weißt, okay, heute spielen wir gegen Bayern und wir kriegen richtig auf den Sack, weil das ist halt so die Standard-Herangehensweise, mit der man dann so die erste Liga erlebt. Die zweite Liga hat schon ihre Vorteile in gewisser Art und Weise, zumal man oftmals dann eben dort auch Erfolgserlebnisse verbuchen kann, die man aus der ersten Liga nicht so kennt. Insofern ja, sind das Gedanken, die ich gut nachvollziehen kann.
Ja.
Lass uns mal auf die Kieler Mannschaft schauen. Ich hatte ja schon ein paar Spieler angesprochen. Das war jetzt größtenteils eben die Offensivgarde. Wenn man unter die Topspieler der zweiten Liga guckt, stellt man aber fest, dass Kiel tatsächlich mit jedem Mannschaftsteil auf Seite 1 vertreten ist. Mittelfeld, Sturm, aber eben auch Abwehr und Torwart. Ist das tatsächlich so, dass Kiel letzten Endes eine so homogene Mannschaft ist, dass man da gar niemanden gesondert herausheben kann, wenn natürlich klar die Torjäger immer auffällig sind, aber ist es einfach so, dass die Mannschaft wirklich in sich sehr, sehr stimmig homogen zusammengestellt ist, dass es da gar nicht so die Ausreißer nach oben gibt? Oder sagst du, ah, da gibt's schon den einen oder anderen, den muss man besonders hervorheben, der vielleicht jetzt auch gar nicht so die Aufmerksamkeit genießt?
Eigentlich ist es schon wirklich, wie du sagst, so eine homogene Truppe, was halt einfach daran liegt, dass sie noch aus der dritten Liga zusammenkommt und ja, jeder Zugang hat auch, Neuzugang hat auch gesagt, er wurde direkt und sehr schnell mit aufgenommen in diese Truppe. Gut, das sind jetzt so eine Standardaussagen, wie glaube ich jeder Verein sagt, bei dem es läuft, sie unternehmen privat sehr viel. Aber bei uns ist zum Beispiel ein Vorteil, dass es eigentlich keine Grüppchenbildung gibt. Also wirklich die gesamte Mannschaft unternimmt Sachen zusammen. Und ja, wie du sagst, in jedem Mannschaftsteil gibt es halt wirklich sehr, sehr gute Leute. Unser Torwart Kronholm, der wurde irgendwie in 4 Drittligasaisons, wurde er 3-mal zum besten Torwart der Saison gekürt. Unsere Abwehr war letzte Saison in der dritten Liga die beste Abwehr der gesamten Liga. Und auch die spielt noch genauso zusammen wie letzte Saison, bis auf Lenz, der ausgefallen ist. Dafür haben wir einen Vandenberg geholt, der vereinslos war, der ja zuletzt in Getafe, glaube ich, in Spanien war. Hat sich auch direkt eingefügt, also hatte man auch nicht das Gefühl, oh, das ist ein neuer Spieler, sondern man hat das Gefühl, auch der spielt schon seit 2 Jahren bei uns. Ja, ein Kinsombi, der vom Absteiger Karlsruhe kam, super eingefügt, musste erst auf die Bank, wo man auch dachte, okay, das ist schon mal ein mutiger Schritt vom Trainer. Aber es hat perfekt gepasst. Ein Dominik Peitz, den ja einige noch kennen, der ja jahrelang in der zweiten Liga war, wo viele gesagt haben, jetzt mit 33 und seinem Körper und so, dass das nicht unbedingt mehr für die Zweitliga reicht, weil er auch relativ langsam ist. Absoluter Topspieler, läuft sogar meistens von der Distanz her die meisten Kilometer pro Spiel, was irgendwie erschreckend ist. Also ja, im Endeffekt kannst du aktuell, was natürlich klar ist, wenn man Zweiter ist und das so sieht, musst du eigentlich wirklich jeden Spieler loben, weil es keinen gibt, der so abfällt oder sich so daneben benimmt, dass man sagt, das passt nicht. Ja.
Du hast es angesprochen, die Defensive wackelt hin und wieder doch dann. Also es gibt wenige Spiele, wo ihr ohne Gegentor geblieben seid. Das ist auch was, was man aus Nürnberg in dieser Saison gut kennt. Ist das tatsächlich der Knackpunkt, der am Samstag Holstein Kiel zum Verhängnis werden könnte, eben weil Nürnberg jetzt auch nicht gerade die schlechteste Offensive der Liga stellt?
Ja, das ist schwierig. Also ich weiß auch noch nicht so genau, wie ich dieses Spiel bewerten soll, weil es wirklich, ja, wie du sagst, Offensive in Nürnberg ist ganz gut. Aber Nürnberg ist, glaube ich, genauso anfällig mal für ein, zwei Gegentore wie Holstein. Deswegen wird das, glaube ich, ein ziemlich schönes Spiel zum Anschauen, auch für Allgemeinfußball-Fans, nicht nur für Kiel oder Nürnberg-Fans. Aber das ist immer schwer irgendwie zu sagen. Also ich kenne das jetzt so von der Zweitligasaison von uns, dass ich immer irgendwie dachte, zum Beispiel auch zuletzt gegen Dresden, ja okay, die haben halt mit Mlapper und Co. schon echt gute Offensivspieler und irgendwie, ja, man hat als Kieler irgendwie immer dieses Gefühl so, okay, jetzt kommt halt das Spiel, wo wir nicht gewinnen. Und im Endeffekt muss ich leider dir sagen, gewinnen wir dann doch. Nee, also es wird glaube ich, schwer und es könnte vielleicht auch ein langweiliges 5-5 werden, man weiß es nicht.
Wir sind gespannt. Nürnberg auf jeden Fall ja zuletzt jetzt eher ja so ein bisschen aus dem Tritt geraten. Kam die Länderspielpause vielleicht gerade richtig. Darf gespannt sein, ob sie sich jetzt wieder so ein bisschen zusammenraufen. Holstein Kiel ja, auf jeden Fall mit reichlich Rückenwind in dieser zweiten Liga quasi ja nach oben gestürmt worden. Und ja, wir sind gespannt, was es dann am Samstag gibt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für deine Einschätzung, was da oben an der Kieler Förde so vonstatten geht und natürlich auch in allen anderen Stadien der Republik. Wir haben es angesprochen, auswärts stark seid ihr, heimstark sind wir nicht unbedingt in dieser Saison. Insofern mal gucken, was dann am Ende passiert und wo Holstein Kiel dann am Ende der Hinrunde steht. Vielen Dank, Pieke von 1912 FM. Das war das Gegnergespräch für diese Woche. Wir melden uns nächste Woche dann wieder, wenn wir die Partie analysieren und dann natürlich auch vorausblicken auf das Spiel gegen Eintracht Braunschweig.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.